Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papstaufruf bei der Generalaudienz, politische Gefangene in Myanmar freilassen. Franziskus bekräftigt Irakreise, man kann ein Volk nicht zum zweiten Mal enttäuschen, sagt er. Und Belarus, Kirchen sollten Opposition mehr helfen. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus hat bei seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch die Autoritäten Myanmars erneut zu Dialog und zur Freilassung politischer Gefangener aufgerufen. Auch die internationale Gemeinschaft nahm er in die Pflicht. Aus Myanmar kämen wieder traurige Nachrichten von blutigen Zusammenstößen, bei denen es auch Todesopfer gegeben habe, unterstrich der Papst zu Ende seiner Generalaudienz in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Er wolle die Aufmerksamkeit der beteiligten Autoritäten erhalten, damit der Dialog über Repression und die Harmonie über Zwietracht siege. Wörtlich sagte er:
Rivolgo anche un appello alla comunità internazionale.
Ich appelliere auch an die internationale Gemeinschaft, auf dass sie sich dafür einsetzt, dass die Bestrebungen des Volkes von Myanmar nicht mit Gewalt erstickt werden. Möge den jungen Menschen dieses geliebten Landes die Hoffnung auf eine Zukunft gewährt werden, wo der Hass und die Ungerechtigkeit der Begegnung und der Versöhnung weichen. Ich wiederhole zum Schluss meinen Wunsch, den ich vor einem Monat ausgedrückt habe, dass der Weg in Richtung Demokratie, den Myanmar in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, durch die konkrete Geste der Freilassung der verschiedenen inhaftierten politischen Führungspersonen wieder aufgenommen werden kann.
Della liberazione dei diversi leader politici incarcerati.
Das Land wird seit dem Militärputsch und der Inhaftierung der Staatsrätin Aung San Suu Kyi Anfang Februar von Unruhen erschüttert. Zahlreiche Menschen sind bei den gewaltsam durch das Militär unterdrückten Protesten bereits ums Leben gekommen. Erst an diesem Wochenende kam es zu besonders blutigen Niederschlagungen der landesweiten Proteste in Myanmar. Viele Regierungen und internationale Organisationen weltweit haben den Putsch bereits verurteilt, der das Land in seinen Demokratiebemühungen weit zurückwirft. Immer wieder hat auch Papst Franziskus seine Sorge über die Situation Ausdruck verliehen. Mehr zur Generalaudienz hören Sie am Schluss dieser Sendung. Papst Franziskus bittet um Gebet für seine bevorstehende Reise in den Irak. Im Anschluss an seine Katechese bei der Generalaudienz erinnerte der Papst an diesem Mittwoch daran, dass er an diesem Freitag zu seiner dreitägigen Pilgerreise aufbrechen werde. Wörtlich sagte er:
Da tempo desidero incontrare quel popolo.
Seit geraumer Zeit möchte ich dieses Volk treffen, das so sehr gelitten hat, diese Märtyrerkirche im Land Abrahams. Gemeinsam mit den anderen religiösen Führern werden wir auch in der Geschwisterlichkeit unter den Gläubigen einen Schritt vorwärts machen. Ich bitte euch, mit eurem Gebet diese apostolische Reise zu begleiten, damit sie auf die bestmögliche Weise ablaufen und die erhofften Früchte tragen möge. Das irakische Volk erwartet uns. Es erwartet den heiligen Johannes Paul II., dem verboten worden war, dorthin zu reisen. Man kann ein Volk nicht zum zweiten Mal enttäuschen. Beten wir darum, dass diese Reise gut ablaufen möge. Sicherheitsbedenken und die allgemeine Pandemiesituation hatten zwischendurch Zweifel ausgelöst, ob der Papst die schon lange geplante und stark gewünschte Reise wirklich antreten könne. Erst vor wenigen Tagen waren die konkreten Details der Reise bekannt gegeben worden. Mehr zur Lage im Irak von Christine Seuss.
Die christliche Minderheit im Irak hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine davon betrifft skrupellose Kräfte, die auf die Ländereien und Besitztümer der Christen scharf sind. Das berichtet im Vorfeld des Papstbesuches im Gespräch mit Radio Vatikan der syrokatholische Priester Benham Benoka. Er kommt aus Bartella, nicht weit entfernt von Mosul. Da es sich um den ersten Besuch eines Papstes im Irak handelt, in der gesamten Kirchengeschichte ist es wirklich ein historisches Ereignis. Wir wissen nicht, ob wir nochmals eine derartige Gelegenheit haben werden. Deshalb ist es sicherlich ein sehr bemerkenswertes Ereignis, auch weil es mit der außergewöhnlichen, sehr schwierigen Situation zusammenfällt, die unser Land derzeit lebt. Ständige Gewalt und großes Leid, vor allem für uns Christen. Deshalb würde ich sagen, dass dieser Besuch verzweifelt von allen Katholiken ersehnt wird, aber auch von allen Christen. Das Mosaik der christlichen Glaubensgemeinschaften im Irak ist bunt. Es gibt neben einer Handvoll Katholiken auch die syrokatholische, chaldäische, assyrische, melkitische und viele andere christliche Gemeinschaften. Nicht zu vergessen, die Christen stellen im Irak eine kleine Minderheit dar.
Purtroppo l'Iraq che abbiamo oggi è molto sofferente.
Leider leidet das Land sehr. Es ist sehr gespalten. Es kommt ständig zu Zusammenstößen zwischen den Fraktionen, die den Irak führen. Und jede Miliz hat ihr Territorium, das sie auf eigene Faust verwaltet, während die Regierung komplett machtlos erscheint. Und vor allem in der christlichen Region des Irak, der Ninive-Ebene, der letzten christlichen Bastion, wo wir noch eine Mehrheit stellen, leiden wir unendlich. Zeichnet der Priester ein düsteres Bild von der Lage. Daran habe auch die Befreiung vom IS und die Rückkehr in die angestammten Städte nichts geändert. Es gehe vielen sogar schlechter als zuvor. Es ist so, die Kräfte, die heute unsere Gebiete kontrollieren, wollen sich sozusagen zu Herrschern aufwerfen. Sie wollen uns rausschmeißen und sich unsere Ländereien einverleiben. Wenn das geschieht, wenn niemand uns hilft, werden in wenigen Jahren keine Christen mehr in der Ninive-Ebene zu finden sein. Zeigt sich der syrokatholische Priester besorgt. Viele Hoffnungen richteten sich deshalb auf die Reise des Kirchenoberhauptes und die Aufmerksamkeit, die seine Region damit erhalten wird, gibt der Priester unumwunden zu. Denn selbst wenn christliche Häuser und Kirchen quasi wie durch ein Wunder intakt und ungeplündert die Besetzung durch die Terrormilizen überstanden hätten, sei es in vielen Fällen vorgekommen, dass sie erst nach der Befreiung völlig dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Doch es gebe noch andere Schwierigkeiten, wie beispielsweise einen Boykott der Muslime gegen christliche Geschäfte in der Stadt, zu dem niemand anders als lokale muslimische Gemeinschaften aufriefen. Oder die Errichtung von schiitischen Monumenten und Bauwerken genau bei christlichen archäologischen Städten, um die Botschaft zu senden, dass die Stadt kein christliches Gesicht mehr hat. Für diese Menschen muss die Stadt schiitisch, muslimisch werden. Alle Fahnen sind schwarz und niemand, nicht einmal die irakische Regierung, traut sich, sie zu entfernen. Außerdem haben sie angefangen, die Straßen der Stadt nach ihren Märtyrern zu benennen, die aber niemals ihr Blut vergossen haben, um diese Stadt zu verteidigen. Doch wie fügt sich in diese Gemengelage das Motto der Papstreise, ihr alle aber seid Brüder aus dem Matthäusevangelium, gleichzeitig Wunsch und Aufforderung nach einer größeren, auch religionsübergreifenden Geschwisterlichkeit? Und welche Rolle spielt das Treffen des Papstes mit dem schiitischen Religionsführer al-Sistani? Das Projekt des Papstes, das Projekt der Geschwisterlichkeit, ist im Ursinn christlich. Wir sind alle Geschwister, das ist wahr. Aber wir sind alle Geschwister, wenn gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Rechte herrscht und jeder die eigenen Pflichten dem anderen gegenüber kennt, wenn es Gerechtigkeit auf allen Ebenen gibt, gibt der Priester aus Batella zu bedenken. Wenn jemand uns Land, Haus und Arbeit rauben will, Sicherheit und Frieden, wie kann man da ein Zusammenleben verwirklichen? Es muss jemanden geben, der die Kraft hat, den Frieden durchzusetzen. Wir alle wissen, dass diese Schwierigkeiten nicht von den einfachen Leuten geschaffen werden, sondern von den Autoritäten, von denen, die militärische Macht haben oder die Fähigkeit, eine bestimmte Ideologie aufzuzwingen, um die eigenen Pläne zu verwirklichen. Das Zusammenleben und die Geschwisterlichkeit unter den Menschen sind sehr, sehr wichtig. Ohne die Geschwisterlichkeit werden wir immer ein gespaltenes Land haben. Aber um diese Geschwisterlichkeit unter allen Religionen zu verwirklichen, braucht es auch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit neben der Liebe.
Papst Franziskus hat den deutschen Vatikandiplomaten Martin Krebs zum neuen apostolischen Nuntius in der Schweiz und in Liechtenstein ernannt. Das wurde an diesem Mittwoch bekannt. Der Posten war vakant, seit der bisherige Nuntius Thomas Edward Gallickson Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand ging. Der erfahrene Vatikandiplomat Erzbischof Krebs ist derzeit als Papstbotschafter in Uruguay tätig. Ein Datum für den Amtswechsel sei derzeit noch nicht bekannt. Dieser werde aber mit Sicherheit nicht vor Mitte April 2021 stattfinden, schreibt die Schweizer Bischofskonferenz in einer Medienmitteilung, mit der sie den neuen Nuntius willkommen heißt.
Erzbischof Krebs ist 1956 in Essen, Deutschland, geboren. Er hat die Priesterweihe 1983 empfangen. Der neue Nuntius in Bern ist Doktor des kanonischen Rechts. Er trat 1991 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls, der ihn nach Burundi, Japan, Österreich, in die Tschechische Republik, an den Sitz der Europäischen Gemeinschaft sowie in den USA führte. Franziskus' Enzyklika Fratelli Tutti ist nun auch auf Russisch erschienen. In einer Botschaft an diesem Mittwoch an die russischen Herausgeber schreibt der Papst, dass ihn einerseits die russische Initiative gefreut habe und andererseits erstaune, dass sich damit eine muslimische Einrichtung befasst habe.
Die russische Ausgabe der Enzyklika wurde übersetzt und herausgegeben von der wissenschaftlichen Gemeinschaft des Muslimischen Internationalen Forums zusammen mit dem Verlag Medina. Der Islamrat Russlands hat die Schirmherrschaft übernommen. Vorgestellt wurde die Ausgabe an diesem Mittwoch in Moskau. Die Veröffentlichung der Enzyklika in russischer Sprache markiere den Beginn einer Reihe von Bänden mit dem Titel Interreligiöser Dialog, so die russischen Verleger. Die Reihe ziele darauf, das wissenschaftliche Studium und die Reflexion über die grundlegenden Fragen zu fördern, die der Harmonisierung der interreligiösen Beziehungen dienen. Man wolle mit der dritten Enzyklika von Papst Franziskus den zeitgenössischen interreligiösen Diskurs wesentlich bereichern. Im Rahmen dieser Reihe werde besonderes Augenmerk gelegt auf Initiativen friedensfördernder und humanitärer Natur sowie auf Botschaften zu diesen Themen, die von religiösen Führern stammen. In seiner Botschaft an die russischen Verleger schreibt Franziskus: Ich bin zuversichtlich, dass eine offene und aufrichtige Debatte über die Themen der Geschwisterlichkeit den Dialog zwischen den Religionen fördern kann. In der Tat entstehe die Geschwisterlichkeit aus der Tatsache, einen Vater anzuerkennen. Wörtlich schreibt der Papst: Wenn wir alle Kinder des einen Vaters sind, dann können wir uns Brüder und Schwestern nennen und vor allem auch als solche leben. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Expertinnen aus Belarus rufen die Kirchen zu einer stärkeren Unterstützung der Oppositionsbewegung in dem osteuropäischen Land auf. Der Rückhalt für die Demonstrationen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko aus den Kirchenleitungen sei deutlich schwächer geworden. Das sagte die orthodoxe Theologin Alena Alsanskaya am Dienstagabend bei einer Online-Veranstaltung des in Freising ansässigen katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis und der Berliner Katholischen Akademie. Jauhenia Danilovic, ebenfalls orthodoxe Theologin, betonte zugleich, einzelne prominente Priester zeigten weiterhin, etwa im Internet, ihre Solidarität mit Opfern der Polizeigewalt und Oppositionellen, die vor Gericht gestellt wurden. Gemeinsame Auftritte orthodoxer und katholischer Geistlicher mit Lukaschenko in den Medien würden von Regimekritikern dagegen mit tiefer Bestürzung aufgenommen, berichtet Alsanskaya weiter. Sie würden als Anerkennung des Machthabers interpretiert. Eine solche Staatsnähe der Kirchen schade deren Glaubwürdigkeit erheblich, so die Theologin, die im Arbeitsbereich osteuropäische Geschichte der Universität Mainz forscht. Nach Angaben der Expertinnen haben sich die Massenproteste seit der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos im vergangenen August zu einzelnen kleineren Demonstrationen gewandelt. Zusätzlich zur Gewalt der Sicherheitskräfte gebe es nun Gerichtsverfahren gegen die Oppositionellen, für die das Regime neue Straftatbestände eingeführt habe. Angesichts dessen sei es wichtig, dass die Europäische Union Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten anerkenne und eine konsequente Sanktionspolitik gegen das Regime durchhalte. Aus den Kirchen des Westens sei Solidarität etwa in Form von Lobbyarbeit und Stipendienprogrammen für Oppositionelle wichtig. Zum Internationalen Weltfrauentag soll man Papst Franziskus' Enzyklika Fratelli Tutti lesen. Dazu laden die Weltunion katholischer Frauenverbände und der Frauenrat des päpstlichen Kulturrates sowie der päpstliche Dialograt ein. Die Enzyklika über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft steht im Zentrum eines Webinars an diesem Mittwoch, bei dem weibliche Führungspersönlichkeiten unterschiedlicher Religionen und Kulturen zu Wort kommen. Organisiert wurde das ökumenische und interreligiöse Seminar von der Weltunion katholischer Frauenverbände anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am 8. März. Zwei Vatikangremien wirken dabei mit. Der weibliche Beraterstab des päpstlichen Kulturrates und der päpstliche Rat für interreligiösen Dialog. Patinnen stehen die Botschafterinnen beim Heiligen Stuhl von Argentinien, Österreich, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Peru und Osttimor, unter deren Schirmherrschaft die Veranstaltung stattfindet. Und im Monat März geht der Papst bei seinen Gebetsintentionen auf die Bedeutung der Beichte ein. Im neuen Video des weltweiten Gebetsnetzwerkes des Papstes sagt Franziskus:
Wenn
ich zur Beichte gehe, dann um Heilung für mich zu erlangen, Heilung für meine Seele, um dann mit mehr geistlicher Gesundheit weiterzugehen, um von der Erbärmlichkeit zum Erbarmen zu gelangen. Und das Zentrum der Beichte sind nicht die Sünden, die wir bekennen, sondern es ist die göttliche Liebe, die wir empfangen und die wir immer brauchen. Das Zentrum der Beichte ist Jesus, der uns erwartet, uns zuhört und uns vergibt. Denkt daran, im Herzen Gottes sind zuerst wir, noch vor unseren Fehlern. Beten wir darum, dass das Bußsakrament in neuer Tiefe erfahren zu dürfen, um so die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes besser zu verkosten. Und lasst uns beten, dass Gott seine Kirche barmherzige Priester schenken möge und keine Folterer.
De a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
Die Videos mit den monatlichen Anliegen von Papst Franziskus werden vom Gebetsnetzwerk des Papstes zu jeweils wechselnden Themen erstellt. Und zurück zur Generalaudienz. Dass Gott uns liebt, ist keine Selbstverständlichkeit, kein Recht, das uns zusteht. Unser Weg zu Gott ist Jesus, der uns gezeigt hat, wie sehr Gott Vater ist und uns in einen Dialog mit ihm eintreten lässt. Das betont Franziskus bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch.
In unserer Katechesenreihe über das Gebet werden wir heute sehen, wie uns das Gebet dank Jesus Christus auf das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hin öffnet, auf das Meer der unermesslichen Liebe Gottes. Jesus habe uns in eine Beziehung mit Gott eintreten lassen, führte er weiter aus. Wir hätten ja gar nicht gewusst, wie wir beten sollen, welche Sprache für Gott angemessen war. Daher auch die Bitte der Jünger: Herr, lehre uns beten. Tatsächlich seien unsere Versuche, uns an den Schöpfer zu wenden, oft erfolglos, gab Franziskus zu bedenken. Wenn sie nicht in reiner Absicht geschehen, würden sie auch nicht erhört werden. Wie der römische Hauptmann zu Kapernaum, müssten auch wir uns unserer Unwürdigkeit bewusst sein, mit Gott in Dialog zu treten.
Dialogare con Dio è una grazia.
Der Dialog mit Gott ist Gnade. Wir sind nicht würdig, wir haben keine Rechte, auf die wir pochen könnten. Wir hinken mit jedem Wort, jedem Gedanken hinterher. Jesus aber ist eine Tür, die sich öffnet, uns in diesen Dialog mit Gott eintreten lässt. Und hier stelle sich die grundsätzliche Frage, warum der Mensch überhaupt von Gott geliebt werden sollte, gab der Papst zu bedenken und untermauerte mit folgendem Zitat aus dem Buch Deuteronomium, dass dies keineswegs selbstverständlich sei. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr nah sind, wie unser Gott uns nah ist? Dort, wo der Mensch versuche, sich bei Gott durch Frömmigkeitserweise einzuschmeicheln, gäbe es keinen Dialog, stellte Franziskus fest. Den habe uns erst Jesus erschlossen, als er uns gezeigt habe, wie sehr Gott Vater ist. Welcher Gott ist schon bereit, für die Menschen zu sterben? Welcher Gott liebt immer und voller Geduld, ohne zu verlangen, dass er wieder geliebt wird? Welcher Gott akzeptiert den unfassbaren Undank eines Sohnes, der im Voraus sein Erbe einfordert und sein Vaterhaus verlässt, um sein Erbe zu verprassen? Nicht umsonst hieß es im Katechismus der katholischen Kirche: Die heilige Menschheit Jesu ist der Weg, durch den der Heilige Geist uns zu Gott, unserem Vater, beten lehrt. Das ist die Gnade unseres Glaubens. Wir könnten uns keine höhere Berufung wünschen. Die Menschheit Jesu hat uns das Leben der Dreifaltigkeit selbst erschlossen. Er hat uns das Tor zum Geheimnis der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes weit aufgemacht. Schloss der Papst seine Katechese. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.